Wir steigen ein in diese dritte Episode zum Thema Mitten im Leben und wir gehen der Geschichte von Israel nach, wie sie aus dem Gebiet Ägypten, wo sie als Sklaven gedient haben, fliehen konnten, wie sie dann durch Wüstengegenden gewandert sind bis zum Berg Sinai. Und einige Episoden haben wir schon gehabt, also zwei insgesamt, und wir haben dort einiges über Gott kennengelernt. Wir stellen das jeweils so dar, mit diesen Wolken, Gott ist, und das findet sich auch im Begleitheft, das übrigens auch noch in einigen Exemplaren hinten aufliegt und ihr das gerne mitnehmen dürft. Dort sind auch Bibellesepläne mit dabei und Zusammenfassungen dieser Predigten. Wisst ihr noch, was wir zuerst gehört haben, wie Gott ist? Gott ist mein Arzt, haben wir sogar gesagt. Hä? Und was war das Zweite letzte Woche, oder vor zwei Wochen war es? Ja, genau, wir haben das mit Banner beschrieben. Gott ist mein Banner. Heute kommt etwas Drittes. Wie ist Gott? Und ihr werdet das dann auch aus der Geschichte heraus hören. Gott ist immer größer. Wir haben uns auch Verse, Sätze aus der Bibel gemerkt, die wir uns einprägen können. Ganz einfach, ich will einfach Gelegenheit geben, dass wir das zusammentragen, damit das nicht nur einmal in einer Predigt gehört wird, sondern wirklich zu einem Schatz in unseren Herzen, in unserer Erinnerung wird, so ein inneres Wahrheitspotenzial oder die Herzbibel. Dort, wo wir gesagt haben, Gott hat die Israeliten in die Wüste geführt, sie sind an einen Ort der Bitterkeit angekommen, haben gemurrt. Gott hat das Wasser dort wieder genießbar gemacht. Und dann hat er sie an einen Ort geführt, Elim hieß der, mit wunderbaren Palmen und Quellen dort. Was war unser Merksatz, den wir uns einprägen möchten? Ist sehr ähnlich wie der, der Gott selbst beschreibt. Deswegen haben sich einige gesagt, den kann ich mir dann merken. Und jetzt will ich schon mal abfragen, wer sagt das? Jetzt schnell so raus, einfach so inkognito. Ich bin der Herr, dein Arzt, 2. Mose 15, 26. Der vom letzten Mal, die Geschichte ging dann so, dass Israel an einen Ort kam, Refidim, das heißt Lagerplatz, wirklich mitten im Leben, wo sie wieder kein Wasser hatten. Und Gott hat ein neues Wunder gemacht. Das Wasser kam aus einem Felsen, genau. Und danach, nachdem sich das ganze Volk gesättigt hat an diesem Wasser, danach gab es eine Schlacht mit einem Volk, das sie angegriffen hat, dem Volk Amalek. Und diese Schlacht haben die Israeliten gesiegt. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass sie eine gesättigte Seele hatten. Ihr wisst noch, ich habe dieses Bild mitgebracht, also dieser Vergleich mit der Rose von Jericho. Und ich will das heute wieder abspielen. Diese Pflanze, die über Jahre einfach dürr durch die Gegend rollen kann, aber wenn sie an einer Oase ankommt, wo es Wasser hat, dann wird sie sich entfalten. Und das dürfen wir auch heute wieder beobachten. Ich sage, wenn die Predigt langweilig ist, dann schaut der Rose von Jericho zu. Vielleicht hat die mehr Spannung drin. Spannung nicht, aber es geschieht etwas. Das ist spannend. Aber wisst ihr noch den Satz, den wir uns einprägen möchten, aufgrund dieser Botschaft, eine gesättigte Seele zu haben? Wer kann sich der Spur nach erinnern, worum es geht? Einfach sagen, nicht Hände erheben, raus. Es hat etwas mit dem Felsen zu tun, genau. Und wir haben einen Satz gewählt, der nicht in der Geschichte selbst geschrieben ist, sondern der im Neuen Testament, also viele Jahrhunderte später, rückblickend auf dieses Ereignis festgehalten worden ist. Ja, das ist es. Sie tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Mensch, das dürfen wir mitnehmen als Herzensschatz, wo immer wir durchgehen, durch die Gegend, ob es Dürreperioden sind oder schöne Seiten, da ist immer dieser Christus mit uns Und dort kommt immer das lebendige Wasser her. Dort können wir uns immer erlaben. Dort kriegen wir immer gesättigte Seelen. Hat die Rose sich schon ein bisschen geöffnet? Sie dauert noch ein bisschen, ja. Heute kommen wir zu einer nächsten Episode und ich habe sie überschrieben mit Familienkultur. Familienkultur, das betrifft uns alle. Denn wir alle sind mindestens in einer Familie irgendwann gewesen. Wir alle haben Eltern. Ich kann nicht sagen, ob wir die Eltern alle gekannt haben, ob es schwierige Familiensituationen waren, aber es waren Familiensituationen. Es war irgendeine Kultur. Einige könnten es vielleicht bei Pflegeeltern erlebt haben oder waren auch gewisse Zeiten in einem Heim als Kinder. Andere haben intakte Familien erlebt, Vater, Mutter, behütete Umfeld. Dann haben einige von uns, viele von uns selbst eine Familie gegründet und haben selbst wieder Familienkultur gelebt. Und ich frage dich jetzt, wenn du an deine Familie denkst, die du als Kind hattest, und an deine Familie, die du heute vielleicht hast, eigentlich sind auch Ehepaare schon Familien nach dem Gesetz, was ist typisch für deine Familie? Was ist so typisch Wüthrich oder typisch Baumgartner oder typisch Birrer oder typisch Müller oder typisch Künstler? Was ist so typisch? Überlegt euch mal so. Ich will das jetzt nicht fragen, das ist zu persönlich. Aber da kommen einem doch Dinge in den Sinn, oder? Ihr könnt es kurz, wenn ihr so als Familie nebeneinander sitzt, tauscht euch doch kurz aus, das muss sein. Ah, ihr wisst es schon. Jede Familie hat Dinge, die sie besonders macht, die sie einzigartig macht. Einige haben versucht, das auch zum Beispiel auf einer Familienwebseite darzustellen. Das kann man googeln, Familienwebsite, und dann kommt irgendwie die Familie so und so von irgendwo, die Fotos von ihren Ferien dort postet. Es gibt Familien, die haben einen Slogan, einen Familienslogan. Freunde von uns, die haben es sich so gemacht, die haben ihren Nachnamen genommen und haben zu jedem Buchstaben des Nachnamens einen Begriff dazu getan. Es gibt dann einen Satz, der für sie wie ein Slogan ist. Jawohl, das sind wir. So wie ein Fußballclub auch irgendeinen Slogan hat, kann Familienslogan auch was Tolles sein. Vielleicht eine Art Familienvision. Wir Wüthrichs, wir haben das so gemacht, eine Art Familienslogan. Ich versuche das hier aufzuzeichnen. Wir sind ja eine W-Familie, oder? Genau. Und dieses W hat für uns so hier Wurzeln in diesen Boden hinein. Und diese Wurzeln, das ist Glaube und Liebe. Wir möchten eine Familie sein, die so in Glaube und Liebe hinein verwurzelt ist oder die mit Glaube und Liebe ins Wort Gottes hinein verwurzelt ist. Diese Familie, dieses W hat hier in der Mitte so etwas wie ein kleines Nest. Und das ist die Wärme, das beginnt auch mit W. Wärme und Wertschätzung, das ist unsere Familienvision. Wir haben nicht jeden Tag warm unter uns, aber dorthin wollen wir und wir erleben es auch immer öfter. Diese Wärme. Denn wir glauben, dass eine Familie eine Geborgenheit braucht. Nicht nur die Kinder bei den Eltern, sondern den Eltern soll es auch wohl sein. Wohl ist auch etwas, was mit W beginnt. Wir haben wirklich einen tollen Nachnamen. Bis auf das Ütrich hinten dran. Ja. Dann hat es hier irgendwelche Blüten, die getrieben werden. Und das ist für uns das Wachsen. Wir möchten wachsen können, nicht nur, dass unsere Kinder in unserer Familie aufwachsen können und sie erwachsen werden, sondern dass wir alle als Eltern und Kinder reifer werden können, dass wir wachsen können und Jesus ähnlicher werden. Wachsen ist für uns ein Wert. Und dann haben wir hier noch etwas, wo man sich dann immer auch drüber freut. Das sind Früchte und das ist die Wirkung. Weh wie Wirkung. Die Wirkung, die wir als Familie haben, unter uns aber auch, wir möchten gastfreundlich sein, wir möchten diese Wärme und diese Wurzel der Liebe und des Glaubens auch weitergeben. Und das ist wieder ein Weh, das wir haben. So haben wir das gestaltet und ab und zu, gell, Salome, kommt das irgendwo wieder. Es ist nicht so, dass das für uns einfach ständiges Thema ist, aber es hat mir als Vater einmal geholfen, zu formulieren, worum geht es eigentlich bei unserer Familie? Wofür möchte ich kämpfen? Und das ist genau so dargestellt. Kennt ihr bei euch auch so etwas? Oder habt ihr Lust bekommen, für eure eigene Familie selbst so einen Slogan zu überlegen oder eine Zeichnung zu machen? Ihr bekommt dann anschließend am Schluss dieser Predigt eine Idee, wie ihr das machen könntet. Ich möchte euch aber jetzt die Familie von Mose vorstellen. Mose haben wir kennengelernt als ein starker Führer, als jemand, der vor das Volk steht, der vor den Gegner steht, diesen König von Ägypten, den Pharao, der ihm so richtig Gegenwind gibt. Mose war Familienvater. Und hier haben wir seinen Stammbaum. Er verheiratet mit Zippora, seiner Frau. Er hat sie kennengelernt, als er flüchten musste aus Ägypten. Ja, er hat ein Verbrechen begangen und die Todesstrafe wurde auf Mose ausgesprochen im Land Ägypten. Er flüchtete in ein kleines Wüstenland, Völken genannt Midian. Dort hat er seinen Schwiegervater, seinen späteren Schwiegervater Jethro kennengelernt oder Jethro, je nachdem. Reguel ist auch ein Name, den er hat. Und dieser hat ihm Schutz gegeben, der hat ihm Asyl gegeben. Hat ihm eine Arbeit gegeben. Hier sind meine Schafe, geh mit denen auf die Weide. Und wie es so ist, dort hat er seine Tochter kennengelernt und geheiratet. Mose selbst war der Sohn von zwei Israeliten, Amram und Jochebed. Ganz mutige Leute. Mose, das Baby, wurde nämlich geboren in einer Zeit, als der ägyptische König Pharao entschieden hatte, dass alle männlichen Neugeborenen umgebracht würden. Jochebed und Amram haben sich dagegen gestellt. Sie haben einen Weg gefunden, damit ihr Baby überleben kann. Mutige Leute. Mose stammt aus einer Familie, die ihre Kinder nicht einfach hingeben und opfern. Die kämpfen für ihre Kids. Mose hat auch zwei Geschwister, der Aaron und die Miriam. Und die beiden stehen an seiner Seite, auch in der Zeit, als er als Führer dieses Volkes Israel vorangeht. Sie unterstützen ihn, sie reden für ihn, sie setzen sich für ihn ein. Meistens. Mose hat zusammen mit Zippora zwei Kinder, Eliezer und Gershom. Hier haben wir noch den Josua auf dem Bild. Der ist mit Mose nicht verwandt, aber der wurde der Nachfolger. Hat mit der heutigen Geschichte aber nichts zu tun. Die Familie von Mose ist im Zentrum der jetzigen Geschichte. Und ich glaube, es ist gut, wenn ich euch einfach mal erzähle, was geschehen ist. Es war nämlich so, als Mose in Ägypten war, ich weiß nicht genau zu welchem Zeitpunkt, da hat er seine Frau Zippora und die beiden Jungs wieder zurückgeschickt. Zurück zu ihrem Vater, zu Jethro. Vielleicht war das eine edle Handlung, weil er sie schützen wollte vor diesen brutalen Situationen der Sklaverei in Ägypten. Vielleicht war er so beschäftigt mit dem Auftrag Gottes. Vielleicht war der Familienslogan, wenn ich Gershom und Eliezer gefragt hätte, Papa hat nie Zeit. Und das war wahrscheinlich schon so. Papa hatte nicht Zeit für die Jungs. Er war anders beschäftigt, mit der großen Berufung, die Gott für ihn hatte. Papa hat nie Zeit, könnte auch so ein Familienslogan sein, ein unerwünschter. Aber vielleicht gibt es das auch in unserer Zeit. Nein, sicher gibt es das auch in unserer Zeit immer wieder, leider. Ich will euch die Geschichte erzählen, wie Jethro, der Vater von Zippora, der Großvater von Gershom und Eliezer und der Schwiegervater von Mose, die Familie wieder zusammengebracht hat. Und die Geschichte ist eine wahre Geschichte, denn sie steht in der Bibel. Genau. Es war so. Jethro, der Schwiegervater von Mose, war auch ein Priester im Land Midian. Und er hörte, wie Gott den Mose und das Volk der Israeliten befreit hat aus Ägypten und dort sicher herausgeführt hat. Und deswegen machte sich Jethro auf den Weg, zusammen mit Zipporah. Die hatte Mose nämlich zurück zu ihm geschickt. Und zusammen mit den beiden Söhnen von Mose. Gershom war der Ältere. Mose hatte nämlich bei seiner Geburt gesagt, ich bin ein Gast geworden in einem fremden Land. Und Eliezer, das war der Jüngere. Mose hatte damals gesagt, der Gott meines Vaters hat mir geholfen und er hat mich vor dem Schwert vom Pharao bewahrt. Deswegen Eliezer, Gott. Mein Gott ist Hilfe. Also machte sich Jethro zusammen mit seiner Tochter Zipporah, der Frau Moses, und den beiden Jungs auf den Weg. Und er begegnete den Israeliten draußen in der Wüste, wo sie ihr Lager aufgerichtet hatten. In Rephidim war das, in der Nähe von diesem Gottesberg. Jethro kam an und ließ dem Mose ausrichten, ich, dein Schwiegervater, und deine Frau und deine Kinder sind hier. Mose stand auf und ging ihm entgegen. Er verneigte sich vor seinem Schwiegervater und küsste ihn. Und nachdem sie sich so begrüßt hatten, gingen sie zusammen ins Zelt von Mose. Und dort erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was Gott, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte, um die Israeliten zu befreien. Und er erzählte ihm auch von all den Schwierigkeiten unterwegs und wie sehr Gott, der Herr, immer wieder geholfen hat. Als Jethro das hörte, freute er sich über all das Gute, das Gott den Israeliten getan hat, als er sie so aus Ägypten erlöste. Und er sagte, Jethro, der sagte, gelobt ist Gott, denn er hat euch aus der Gewalt der Ägypter und des Pharaos so richtig befreit und er hat euch aus der Sklaverei erlöst. Jetzt erkenne ich, dass Gott immer größer ist als alle anderen Götter. Denn er hat es bewiesen und es hat sich gezeigt, wie diese Vermessenheit der Ägypter auf sie selbst zurückgefallen ist. Und Jethro bereitete für Gott ein Opfer vor. Ein Brandopfer, ein Schlachtopfer. Und auch der Aaron kam dazu. Und die führenden Leute der Israeliten. Und gemeinsam aßen sie mit Jethro ein Opferfestessen in der Gegenwart Gottes. Das ist die Geschichte, die wir über diese Familienzusammenführung kennen dürfen. Wenn ich die Geschichte so anschaue, dann stelle ich fest, es gibt verschiedene Werte, die dem Jethro offenbar wichtig sind. Er bringt die Familie zusammen und er tut dies auf eine beeindruckende Art und Weise für mich. Ich denke, es sind vielleicht diese vier Werte, die wir aus dieser Geschichte nehmen können. Der erste Wert von Jethro, die Familie soll zusammengehalten werden. Der zweite Wert, es ist eine Kultur des Zeugnisgebens. Eine Kultur, wo man erzählt, was Gott Großes getan hat und wo man sich erinnert. Der dritte Wert, ein wertschätzendes Feedback, so wie Jethro sich gefreut hat und gesagt hat, ich freue mich darüber, wie viel Gutes Gott euch getan hat. Und der vierte Wert, Jethro schafft eine Begegnungszone mit Gott und miteinander. Das finde ich auch etwas ganz Tolles. Ich glaube, dass wir davon für unsere eigenen Familienkultur etwas lernen können. Kultur ist ein automatisches Verhalten, das wir eingeübt haben. Wir empfinden das als normal und echt. Eine Familienkultur ist also das, wie wir normalerweise sind und uns verhalten. Zum Beispiel bei diesen Fragen. Wie gehen wir miteinander um? Das ist eine Familienkultur. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Paar, das sich gerne getraut hätte, sich zu trauen. Also, sie haben sich getraut. Ich habe sie getraut. Und das erste Gespräch, die haben eine Kultur, eine Streitkultur, da sind mir die Haare zu Berge standen. Das würde bei uns nicht funktionieren. Und ich weiß auch nicht, ob das gut war, aber ist ja egal. Wie gehen wir miteinander um? Es gibt Familienkulturen, da schweigt man sich an. Das ist auch eine Art, wie man miteinander umgeht. Es gibt Familienkulturen, da weiß jeder alles besser. Und es gibt Familienkulturen, da ist einer der Helfer für alle und die anderen genießen das. Es gibt Familienkulturen, da ist die Mutter die Drehscheibe der Familie und alle Kommunikation läuft über die Mutter. Es gibt Familienkulturen, da sind alle miteinander unterwegs und da stehen die Geschwister füreinander ein. Auf dem Pausenplatz, wenn du meine Schwester nochmal so, dann tsch. Es gibt verschiedene Familienkulturen. Das ist das, was wir uns eingeübt haben, was wie automatisiert abläuft. Oder auch, wie sieht unsere Esskultur aus? Ja. Essen wir noch gemeinsam? Oder hat sich das alles verzettelt? Ist jeder für sich? Ist das überhaupt noch ein gemeinsamer Wert? Oder geht es hier nur noch um Nahrungsmittelaufnahme? Essen kann etwas ganz, ganz Schönes sein. Eine Familienkultur, wo man gemeinsam isst, dort ist auch viel Zusammenhalt zu spüren. Wie sieht es aus beim Erziehen auf der einen Seite und beim Ehren der Eltern auf der anderen Seite? Auch das ist Familienkultur. Wie gehen die Kinder mit den Eltern um? Was ist dort die normale, impulsive Reaktion? Wie gehen die Eltern mit den Kindern um? Was ist dort einfach Kultur, Gewohnheit geworden, weil man es immer wieder so gemacht hat? Vielleicht auch, weil man hat es vielleicht irgendwo abgeguckt oder man hat sich einfach so verhalten, weil die eigenen Eltern sich so verhalten haben. Es ist gut, einmal darüber nachzudenken. Denn man kann Kultur auch verändern, wenn man merkt, da stimmt etwas nicht. Es ist etwas, was lange braucht, vielleicht 3, vielleicht 5 Jahre, um eine Kultur zu ändern in einer Familie. Also in einer Gemeinde ist das so, da rechnet man mit 5 Jahren, um eine Kultur zu ändern. In einer Familie kann das durchaus auch Jahre dauern, bis man wieder anders miteinander umgeht. Es kann aber auch von heute auf morgen schon ein sichtbarer, gewaltiger Veränderungsprozess stattgefunden haben. Wie treffen wir Entscheidungen in der Familie? Da gibt es ganz verschiedene Kulturen. Ist da der Vater, der Patriarch, der entscheidet für alles und alle sagen Ja und Amen dazu? Oder ist es die Demokratie? Oder vielleicht sogar die Diktatur der Kinder? Wie trifft man Entscheidungen? Gut, darüber nachzudenken. Das hat mit Kultur zu tun. Oder wie laut oder wie leise sind wir? Als wir in Hochdorf wohnten noch, hatten wir eine Nachbarsfamilie. Die waren so leise miteinander und so anständig, da konnten wir längstens nicht mehr mithalten. Da hat die Mutter nicht von der Küche in die Kinderzimmer einfach gerufen, kommt, das Essen ist fertig. Sie ging hin und hat es in einem sanften Ton gesagt. Das würde bei uns nicht funktionieren. Da muss man schreien und so, damit etwas geht. Aber das ist auch Kultur. Wie ist es bei euch? Und ihr könnt noch ganz viele verschiedene weitere Punkte aufzählen, wie die Kultur sich zeigt. Ich gehe zurück zu diesen 4 Werten von der Familienkultur von Jethro. Wie die sich entfaltet. Übrigens, die Rose von Jericho hat sich schon geöffnet. Der erste Wert, die Familie zusammenhalten. Versetzen wir uns mal in diese Situation von Jethro. Er musste seine Tochter und seine Großkinder und seinen Schwiegersohn ziehen lassen. Er wusste nicht, was da abgeht. Er wusste einfach, da gibt es eine mega Auseinandersetzung. Der Mose muss einen Auftrag haben. Und plötzlich kommt die Zippora mit den Jungs allein zurück zum Vater. Was geht da ab? Denkt er. Das war's dann. Ich werde meine Tochter einem anderen verheiraten. Nein, Jeder hat sich gesagt, die Familie muss zusammenbleiben. Und er hat alles dafür gegeben. Als er hörte, dass Mose in die Gegend kam, ist er aufgestanden, ging dorthin. Und das ist ein starker Wert. Er brachte die Mutter und die Söhne wieder zurück zum Familienvater. Das ist der Wert der Verbindlichkeit, den Jethro hier pflanzt. Verbindlichkeit und Verbundenheit. Das Gegenteil sieht anders aus. Das Gegenteil wäre unverbindlich. Ich will mich nicht festlegen. Und viele von unserer Gesellschaft ticken eher so. Ich will mich nicht festlegen. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel sich für ein Lager anmeldet, ein Camp. Die Anmeldungen, die kommen so knapp vor Anmeldeschluss und die meisten noch danach, weil man sich nicht festlegen will. Man könnte ja vielleicht noch etwas Besseres finden. Und so läuft es manchmal und oft auch bei der Partnerschaft, bei der Partnersuche. Jemand hat mir mal gesagt, so halb im Scherz, der sich früh verlobt hat mit seiner Freundin, und hat gesagt, weißt du, was für mich Verlobung heißt? Sicherstellen und weiterschauen. Der Wert der Unverbindlichkeit ist da richtig durchgedrückt. Auch die Kultur, die wir haben, man lebt zusammen und traut sich nicht, sich zu trauen. Oder man findet das sowieso altmodisch, die ganze Ehegeschichte. Oder einfach schwierig, weil es mit vielen Gesetzen verbunden ist. Da hängt doch auch dieses, ich will mich doch nicht ganz verbindlich hineingeben. Diese Verbundenheit, wenn du diesen Wert hast, wie das der Jethro hatte, dann kannst du nicht so funktionieren. Dann funktioniert ein Konkubinat, eine Probeehe eigentlich nicht. Gott selber vergleicht nämlich seine Beziehung zu uns Menschen mit dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Und er erklärt das so, dass er einen Bund mit uns Menschen schließt. Und dieser Bund ist für Gott verbindlich. Was er versprochen hat, das hält er ein. Und als wir Menschen und auch das Volk Israel damals uns abgewandt haben und dem Gott den Rücken gekehrt haben, da hat sich Gott aufgemacht, wie der Jethro. Und hat alles gegeben, um diese Verbindung wiederherzustellen, die da getrennt war. Und das finde ich stark. Was Jethro getan hat, ist ein Bild dafür, wie Gott selber seinen Sohn gesandt hat, um uns mit ihm zu versöhnen. Das ist wirklich pur lutere Liebe, weil Gott sagt, ich will diesen Bund halten, ich will ihn prägen. Und er vergleicht unsere Beziehung der Ehe wieder mit seinem Engagement, wie er in diesen Bund hineinsteigt, wie er mit Jesus bis auf den letzten Blutstropfen gesagt hat, ich liebe euch. Ich liebe euch, ich ringe um euch, ich will euch nicht verlieren, ich will diese Gemeinschaft haben, komm zurück in meine Familie. Kennst du das? Kennst du das, ein Teil von Gottes Familie zu sein? Kennst du das? Dafür hat Gott alles gegeben, damit du ein Teil von Gottes Familie sein kannst. Und genauso beeindruckt mich das bei Jethro, wie er einfach diese Familie zusammengebracht hat. Familienkultur, Frage zum Mitdenken. Oder vielleicht auch kurz mit dem Nachbarn darüber sprechen. Was können wir tun, um unsere Familie zusammenzuhalten oder auch wieder zusammenzuführen? Was findest du, ist eine gute Sache, um eine Familie zusammenzuhalten? Heute, im Alltag, mitten im Leben. Tauscht kurz darüber aus. Was kann man machen, dass man zusammenbleibt als Familie? Dass es nicht auseinanderzittert. Gibt es einige, die das laut sagen möchten? Vielleicht so zwei, drei Stichworte, die wir hören können. Was kannst du machen? Was können wir machen? Tipps für alle. Einladungen. Ihr sprecht als Leute, wo die Kinder schon ausgeflogen sind. Ihr ladet die wieder ein. Gemeinsamer Urlaub, sehr gut, ja. Miteinander sprechen, sowas. Füreinander da sein, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, was immer. Ja? Telefonieren, wenn man weiter auseinander ist, ja. Füreinander beten. Und ihr merkt, da kommt viel zusammen. regelmäßiges Nachfragen, das kann man mit Telefonieren machen, gerade wenn zum Beispiel die Töchter ein halbes Jahr in den USA sind, oder? Da muss man schon schauen. Man kann ja nicht schnell sagen, kommst du morgen zum Znacht. Und das gemeinsame Beten könnte man auch noch erwähnen. Aber wir kommen noch darauf. Der zweite Wert, aber wir haben ihn hier schon, ist die Kultur vom Zeugnisgeben. Und ich habe das gesehen, wie der Mose mit seinem Schwiegervater Jethro in sein Zelt ging und ihm alles erzählte, was er Gott hat tun sehen. Diese Befreiung mit diesen Plagen in Ägypten und so weiter. Und all die Schwierigkeiten, die sie durchgemacht haben. Es hat zu tun mit dem Wert, einander zu erinnern. Wie es im Psalm 103 auch heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Gute einander erzählen. Bei jüngeren Kindern ist es so normal, die kommen nach Hause und erzählen mindestens, was auf dem Pausenplatz passiert ist. Die erzählen das Gute und das weniger Gute. Da ist die Kultur vom Zeugnisgeben noch etwas ganz Normales. Aber irgendwann verliert man das, wenn man sich immer mehr in die eigenen Zimmer zurückzieht oder wenn man auseinanderzieht als Familie. Das ist aber ein Wert, der Bedeutung hat. Das Erinnern, das Erzählen. Ich habe mich gestern mit meinen Eltern und meinen beiden Schwestern getroffen. Ein ganzer Tag, den wir miteinander verbracht haben. Und wir haben uns zu erinnern versucht, wann war es das letzte Mal, dass wir fünf zusammen am Tisch gesessen sind, ohne noch so Schwieger und Schwäger und Kinder und Kindeskinder. Also die Kinder schon, ja. Aber wir sagen, das müssten mehrere Jahrzehnte sein, dass wir das jetzt wieder einmal gemacht haben. Und immer wieder bei diesem Tag kamen so Erinnerungen auf, wo wir einander erzählt haben, weißt du noch denn? Und es hat so gut getan. Es war nicht nur das wunderbare Essen am Schluss des Tages, sondern der ganze Tag war ein Highlight, der mit dieser Kultur des Zeugnisgebens und auch mit der nächsten wertschätzenden Feedback so zu tun hat. Ich habe dann so am Schluss zu meiner Familie, meinen Eltern und Schwestern gesagt, das müssen wir wieder machen. Aber vielleicht nicht erst, das war jetzt der 50. Hochzeitstag, der Anlass war, nicht erst beim 100. Hochzeitstag der Eltern. Vielleicht müssen wir das früher wiederholen. Wir müssen so etwas pflegen. Wenn wir wollen, dass das Zeugnis geben, das Erzählen, das dankbare Erinnern in unserer Familie Kultur wird, ganz normal, ganz natürlich, dann müssen wir es pflegen. Dann müssen wir dranbleiben. Frage: Wann und wo könnten wir diesen Familienwert kultivieren? Wann könntet ihr das tun in euren Familien? Bei der Einladung wahrscheinlich, gell? Es braucht auch wieder Begegnung. Aber ich habe das gestern auch gemerkt, man muss sich schon einen als Müpfli geben, damit man wirklich beginnt, die dankbare Erinnerung zu pflegen. Sonst bleibt das Gespräch irgendwie so oberflächlich. Bei uns ist es so. Wir haben das noch nicht so ganz als Kultur. Wir müssen uns eben noch mehr treffen. Und dann wollen wir auf das halbvolle Glas schauen und nicht auf das halbleere. Es gibt überall auch schwierige Situationen, schwierige Sachen. Dankbarkeit, das zieht nach oben. Das wertschätzende Feedback, das sehe ich bei Jethro, wie er sich gefreut hat und gesagt hat, ich bin einfach so froh, was Gott Großes getan hat an dir und an Israel. Und wir dann einfach einen Lobpreis gemacht hat. Feedback, ein wertschätzendes Feedback, das ist Ermutigung. Das ist die Kultur der Ermutigung auch drin. Und er hätte dem Mose auch andere Gedanken sagen können. Er hätte ihm auch sagen können, ja Mose, jetzt endlich, wo wir so unter uns sind, kann ich dir sagen, was ich von dir halte, dass du meine Tochter wieder zurückgeschickt hast. Das finde ich jetzt also wirklich, das geht über keine Kuhhaut, das ist etwas. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat sich gefreut, er hat ihm wertschätzendes Feedback gegeben und hat Gott gedankt für das, was gut ist, was geschehen ist. Wie kann ich in meiner Familie etwas ansprechen, vielleicht auch wenn es nicht so gut ist, dass es trotzdem wertschätzend rüberkommt? Das kann Kultur werden. Wir müssen als Eltern nicht einfach nur sagen, ja, jetzt hast du das wieder und hier ist noch nicht aufgeräumt und so. Es braucht ein Umfeld, das müssen wir schon sagen können, aber es braucht ein Umfeld, wo sich alle sicher fühlen, wo eine Wertschätzung da ist, wie eine Atmosphäre. Und hilfreich könnten sein, dass wir uns mal wieder anschauen, was gibt es eigentlich für Feedback-Regeln? schon mal gehört? Ich-Botschaften senden. Keine Du-Botschaften. Schon mal darüber nachgedacht? Das kann hilfreich sein. Ich sage, du hast jetzt einfach schon wieder. Und dann, und immer machst du, das sind dann nicht wertschätzende Feedbacks, so die Immer-Sätze. Sondern ich habe erlebt, ich habe mich so gefühlt. Es ist manchmal umständlich, aber das kann Kultur werden, wenn wir diese Sprache lernen. Ich gebe es einfach als Tipp und sage selbst, dass ich immer wieder ein Anfänger bin in dieser Sache mit dem wertschätzenden Feedback. Viel schneller ist gesagt, was zu kritisieren ist, und dann ist es raus. Das Letzte: Jethro schafft Begegnungszonen mit Gott und miteinander, und das gefällt mir auch besonders. Er hat sogar die erweiterte Familie von Mose eingeladen. Da war Aaron mit dabei und sie haben dieses Opfermahl gemeinsam gegessen vor Gott, in der Gegenwart Gottes. Für uns als Gemeinde möchten wir das fördern, dass Familien auch solche Begegnungszeiten haben. Wir möchten eine Gemeinde sein, wo Orange Leben das Thema ist. Orange, weil wir denken, da ist das Licht des Evangeliums in der Gemeinde und da ist das Rot, also das ist gelb, und das Rot der Wärme der Familie, was zusammen dann Orange gibt, eine Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Eltern, um die nächste Generation für Jesus zu gewinnen. Tja. Wir haben nicht die Überzeugung, dass die Eltern ihre Kinder hier in die Gemeinde geben, damit sie hier die Religion abbekommen und zu Hause ist dann nichts davon. Wir denken, hier ist es gut, dass Kinder geprägt werden, aber wir wollen Eltern ermutigen und uns als Eltern auch gegenseitig anstacheln und anspornen, diese Glaubenserziehung auch zu Hause zu machen. Und dazu dienen solche Kulturen, also diese Kultur, wo man Begegnungszonen hat. Begegnungszonen mit Gott und miteinander. Für uns im Moment wieder neu haben wir einen Abreißkalender aufgehängt, wo für jeden Tag ein Bibelspruch plus eine Geschichte für Kinder steht. Das schafft jeden Tag ein, zwei kleine Begegnungszonen mit Gott und miteinander. Einmal in der Woche haben wir jetzt wirklich, das ist jetzt auch Kultur, noch nicht lange, aber wir machen es jetzt wirklich gewohnheitsmäßig, Sonntagabend, Family Time. Eigentlich wäre die Idee, dass es nicht so lange dauert. Alle dürfen sagen, zeugnismäßig, was sie mit Gott erlebt haben und auch anliegenmäßig, was die nächste Woche kommt. Wir beten dann für die Prüfungen und für was immer ansteht. Meine Family betet für meinen Alpha-Life-Kurs und so weiter, da bin ich unterstützt. Das ist so toll. Und das sind solche Begegnungszonen. Mir hilft, einfach zu denken, ja, mach aus allem ein Gebet und pflege es, die Bibel mit hineinzunehmen. Nicht künstlich, sondern ganz natürlich. Und dann können wir uns auch daran erinnern, es gibt immer wieder Feste, die uns das Jahr anbietet. Es gibt Weihnachten, Ostern, Karfreitag vorher noch, die Himmelfahrt, es gibt Pfingsten. Das ist doch nicht einfach nur Ferienzeit. Das ist auch nicht nur, um gemeinsam in einen Gottesdienst zu gehen, sondern das ist eine Chance, um als Familie eine Begegnungszeit, ein Begegnungsfest mit Gott und einander zu feiern. Das darf man nutzen. Und vielleicht sogar den nächsten Geburtstag. Da gibt es viel Spannendes und Schönes zu entdecken. Die Rose ist weiter aufgegangen und ich komme zum Fazit für dieses Thema Familienkultur. Ich sage es so, es gibt, das ist etwas Gutes, oder Familienkultur, sind wir uns alle einig. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Lassen wir es heute doch nicht dabei stehen, einfach mal darüber nachgedacht zu haben, wie es wäre, wenn. Wir haben vielleicht gemerkt, ja, dort ist ein Punkt, den möchte ich fördern in meiner Familie. Vielleicht ich als Erwachsener mit meinen Eltern oder ihr als Großeltern oder wir mit der Familie, wo wir noch Kinder haben, die nicht erwachsen sind. Setzen wir das um. Setzen wir das um. Ich möchte euch hier eine Aufgabe geben. Diese Aufgabe ist natürlich freiwillig, aber wenn ihr seht, was ich euch dann jetzt auch anbiete als so Ressourcen, um diese Aufgabe auszuführen, dann werden es alle tun wollen. Und ich hoffe, ich habe dann genug davon. Die Idee ist folgende. Holt euch hier so viele Herzchen, wie eure Familie hat. Und dann, es ist Schokolade drin. He? Ja, eben, jetzt wird es kritisch. He? Und dann ist die Idee, plant in den nächsten Tagen eine Begegnungszeit mit Gott und miteinander. Schenkt jedem ein solches Herzchen und gebt ein wertschätzendes Feedback. Ich finde schön an dir das. In letzter Zeit hat mir gefallen das. Es hat mir gut getan als du. Das tut so gut. Und dann nutzt die Zeit, wenn ihr könnt und mögt, um auch Gott mit einzubeziehen und ihm zu danken. Und vielleicht wird noch mehr draus. Denkt an diese 4 Werte, die ihr auch im Begleitheft finden könnt oder auf der Webseite, wo die Predigt dann angeschaut und angehört werden kann. Das ist mein Vorschlag. Ein zweiter Vorschlag, den ihr auch dort machen könnt, vor allem wenn auch Kinder in eurer Familie sind. Im Begleitheft, oder ihr könnt auch ein weißes Papier nehmen, malt einen Garten, so einen Familiengarten. Und die Pflanzen, die dort wachsen, sind jetzt nicht wir einzelne Personen, sondern die Pflanzen, die dort wachsen, sind die Werte, die wir fördern möchten. Vielleicht so etwas Ähnliches, wie wir mit unserem W haben. Das kann man auch als Garten darstellen. Vielleicht gibt es hier ein Beet mit der Hilfsbereitschaft und ein anderes Beet mit dem Erziehen, wie wir erziehen wollen und so weiter. Und malt diesen Garten gemeinsam und schreibt hinein, was euch wichtig ist als Familie. Vielleicht gibt es am Schluss sogar einen kleinen Familienslogan daraus. Das würde mich freuen. Das sind so die Impulse, die ich euch mitgeben möchte. Gott ist immer größer. Das ist das, was der Jethro gesagt hat. Jetzt weiß ich, Gott ist immer größer. Und dieser große Gott, den dürfen wir mitnehmen in unseren Alltag, mitten hinein ins Leben. Das ist der Satz, den wir uns jetzt merken wollen. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Markus 10, Vers 13. Das ist der Satz, den ich uns empfehle, uns allen, den einzuprägen, weil er beschreibt, wie Eltern eine Begegnung mit Jesus schaffen. Kommt, den lesen wir gemeinsam laut und kräftig vor. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Markus 10, 13. Genau. Ich bete. Jesus, danke, dass du der bist, der die offenen Arme hat, wenn Eltern mit ihren Kindern kommen. Das ist schön. Du segnest, du berührst. Wir hier haben ganz, ganz unterschiedliche Familiensituationen und ich kenne nur wenige von diesen Situationen. Es ist nicht überall so, dass wir einfach unsere Kinder packen können und zu dir. Sie sind vielleicht erwachsen oder sie haben sich von dir abgewandt. Aber wir wollen den Sinn dieser Botschaft mitnehmen und auch hier gerade im Gebet unsere Familien, sind es Kinder, sind es Eltern, zu dir bringen, die Großeltern. Dass du sie berührst und dass du sie segnest. Denn du, Herr, du, Jesus, du bist der Gott, der immer größer ist als alle anderen Mächte. Dir vertrauen wir. Du hast diesen Bund mit uns geschlossen. Darauf bauen wir. Jesus, komm, wirke du, segne du, berühre du. Amen.